Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Hip-Hop kam in den USA von schwarzen Kids. Bei uns war er früh von der migrantischen Szene geprägt. Rap und Rassismus ist also ein naheliegendes Themenpaar. Und so heißt auch ein neues Buch von Marc Dietrich, Vertretungsprofessor der Soziologie an der Uni Trier, und Heidi Süß, Autorin und Hip-Hop-Forscherin. Die beiden haben zusammen gerade auch das Berliner Institut für Popkultur und Rap-Forschung gegründet. Und sie haben deutschsprachige Hip-Hop-Videos untersucht und die YouTube-Kommentare dazu, sowie Feuilleton-Artikel und Szeneberichte. Und zu den Songbeispielen in ihrem Buch gehört auch der hier.
Was willst denn du mit deinem Rassenhass? Ich bin lieber schwarz als todesblass. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz, ich bin schwarz. Ich fick deine Bitch, hab nen Heidenspaß. Und jetzt hab ich einen deutschen Pass. Ich war schwarz. Ich bin schwarz, ich bin schwarz.
Bla, 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 I'm on my chain.
Ich bin schwarz, ich bin schwarz.
Ich bin schwarz vom Berliner Duo Sixten, hier mit Rapperin Nura im Mittelpunkt. Die haben wir den alten Neudeutsche Welle-Klassiker Ich geb Gas, ich will Spaß von Markus umgemodelt. Und ich habe gestern Marc Dietrich und Heidi Süß zuerst gefragt, welcher Umgang mit Rassismus nun diesen Rap-Song charakterisiert.
Ja, also wir haben das einem Modus zugeordnet, den wir comicartige Überzeichnung genannt haben, weil das eine besondere Umgangsweise mit Rassismus darstellt, die sozusagen sehr klassisch ist für das Rap-Genre, weil es so ein ironisches Spiel mit rassistischen Stereotypen dort gibt. Also Nura thematisiert genau die Klischees, die sozusagen gegenüber afroamerikanischen Personen und People of Color in der Gesellschaft herrschen und macht die sich zu eigen und versucht die sozusagen umkodieren und sich selbstbewusst dazu zu positionieren, indem sie eben sagt, ja, ich hab Arsch, ich bin schwarz und ich stehe dazu und ich find's super.
Was wäre denn aus Ihrem Buch ein komplett anderes Beispiel fürs Thema Rassismus in einem Rap-Song?
Das komplette Gegenteil wäre sozusagen die Umdeutung des Marginalisierungsnarrativs, was wir im Deutschrap ja finden. Also es ist ja so ähnlich in Deutschland wie in der afroamerikanischen Hip-Hop-Kultur, dass sozusagen ja, sozial und ethnisch ausgegrenzte Personen sich vornehmlich irgendwie in dieser Musik äußern und auf ihre Randständigkeit symbolisch zumindest so aufmerksam machen. Und im Zeitalter eines stärker werdenden Rechtspopulismus, einer auch postmigrantischen Gesellschaft, die unter Stress steht, versuchen nun auch sozusagen Akteure, sich dieser Kultur zu bedienen, die sozusagen vielleicht früher gar nicht so prominent vertreten gewesen wären. Also es gibt da zum Beispiel einen Rapper aus Aachen, den wir untersucht haben, der behauptet, als Weißdeutscher im eigenen Land stigmatisiert zu sein, systematisch auch unterdrückt worden zu sein in einem migrantischen Viertel, in dem er aufgewachsen ist, und dass man das aber in Deutschland gar nicht mehr sagen dürfe, weil man ja sozusagen als Allmann immer den Mund halten müsse. Und das ist ein interessanter Befund vor dem Hintergrund einer sich in Transformation bestehenden postmigrantischen Gesellschaft.
Und Sie haben aber eben nicht nur die Videos, die Rap-Texte analysiert, sondern auch die Kommentare darunter. Was für Erkenntnisse haben Sie da gewonnen?
Es ist wie so häufig auch bei sozialen Medien, wenn diskutiert wird, es wird sehr selektiv auf das zugegriffen, was eigentlich Gegenstand der Diskussion ist. Das heißt, wenn so ein Video gepostet wird, füllt sich die Kommentarspalte relativ schnell bei YouTube, aber die Leute beleuchten teilweise nur sehr assoziativ Dinge, die sie mit diesem Video verbinden.
Haben Sie ein Beispiel?
Nehmen wir zum Beispiel so ein Video von dem Rapper OG Kimo. Das ist ein sehr komplexes, auch interpretativ herausforderndes Video. Da wird im Grunde genommen von einem Kommentierenden, der aber auch eine große Anhängerschaft hat in dieser Kommentarspalte, nur auf einen Aspekt eingegangen, nämlich dass dieser schwarze Rapper, der sich da äußert in diesem Video, in einer Passage seines Songs auch negativ aus seiner Sicht gegen Schwarze äußert. Und das ist für ihn dann sozusagen Anlass, das gesamte Video und auch die Sprecherposition dieses Rappers komplett in Frage zu stellen und diese Rassismuskritik in diesem Video abzuqualifizieren. Und das haben wir sehr, sehr häufig. Da ist eine unheimlich starke Reaktion auf diese Performances und es wird stets angeklagt, dass diese Rapper sich inszenieren würden, als wären sie in den USA und als gäbe es so etwas wie Rassismus ja hier in Deutschland nicht und die Polizei wäre ja sowieso ganz anders. Also wir merken ganz deutlich, dass im Jahr 2023 ist Rassismus wirklich immer noch ein sehr, sehr prekäres Thema und wird es auch wahrscheinlich bleiben noch in den nächsten Jahren.
Und war natürlich von Anfang an ein wichtiges Thema. Also wenn man an die Anfänge vom Deutschrap denkt, Advanced Chemistry oder Fresh Family in den frühen 90ern. Ja. Da waren es eben Kids aus zum Beispiel türkischen Gastarbeiterfamilien, die ihre Erfahrungen beschrieben haben. Kann man sagen, dass Rassismus oder auch Rassismuskritik als Thema konstituierend ist für den deutschsprachigen Hip-Hop?
Also das würde ich schon auf jeden Fall so sagen. Also wir konnten die Thematisierung von Rassismus durch alle Jahrzehnte Deutschrap auf jeden Fall zurückverfolgen. Wir finden das auch häufig responsiv, also häufig als Reaktion auf ein gesellschaftliches Ereignis, beispielsweise um 2000, der Adriano-Song von Brothers Keepers. Da ging es um den Mord eines schwarzen Mosambikaners Adriano, damals in Dessau. Und der wurde eben von den Brothers Keepers, einem Kollektiv Afrodeutscher, sozusagen zum Anlass genommen, um sich da als Kollektiv in Stellung zu bringen und eben afrodeutsche Identität sozusagen im Rap-Diskurs und auch im gesellschaftlichen Diskurs mal auf die Agenda zu setzen, wenn man so will. Auch jetzt wieder die NSU-Morde wurden im Rap thematisiert und so auch die Anschläge von Hanau. Also das ist auf jeden Fall ein wiederkehrendes Motiv.
Und wie hat sich's verändert, diese Thematisierung von Rassismus seit den 90ern? Was ist heute anders?
Wir haben eine viel, viel stärkere Diversität in der Rassismuskritik. Zu Beginn der 90er Jahre, Sie haben das gerade ganz richtig gesagt, haben wir Fresh Family, wir haben Advanced Chemistry und wir haben später Gruppen wie Brothers Keepers. Und da geht es vornehmlich um Afrodeutsche und es geht um Menschen mit türkischem oder arabischem Background und es geht vor allen Dingen um Männer. Und je weiter man in die Gegenwart gelangt, desto mehr Ethnien und auch mehr hybride Identitäten finden wir. Und das steht ja auch ganz im Einklang mit gesellschaftlichen Transformationsprozessen, die eben sich ja nicht nur erstrecken auf so etwas wie eine zunehmende ethnische Hybridität, sondern auch eine geschlechtlich-sexuelle Diversität, die ja immer stärker in den Vordergrund rückt, gerade in der Popkultur. Und dann finden wir so am Ende so einer Entwicklung so eine Rapperin wie Ebo, ja, die praktisch so ein queer-feministisches, postmigrantisches Kollektivsubjekt in ihrem Video ins Bild setzt, wo es dann auch um die Familie geht, also um die erste und zweite Generation der GastarbeiterInnen, aber eben auch um Rapperin sein und sich nicht binär verorten müssen oder auch Respekt geben an FeministInnen, die aus einem migrantischen Zusammenhang stammen. Das sind sozusagen neue Formen von Komplexität und Hybridität, die wir da in diesen Videos beobachten konnten.
Nicht zuletzt ist Ebba und auch Nura ein gutes Beispiel gewesen, weshalb wir auch zu dem Schluss gekommen sind, dass wir Rassismus in Deutschrap nicht ja in seiner Komplexität erfassen können, wenn wir das uns nicht intersektional angucken, weil es immer auch um Geschlecht geht, um Sexualität geht, auch um andere Kategorien wie Bildung, Religion geht oder wie im Fall von Ebba eben auch so eine starke generationale Komponente mit reinspielt.
Kann man denn aus den Kommentaren bei YouTube auch ablesen, wie es wirkt sozusagen auf die Community auch? Also da, wo es um Selbstermächtigung geht, geht das über die KünstlerInnen hinaus auch auf ihre Community?
Ich denke, man kann zwei große Aussagen treffen zu dieser YouTube-Kommentarspalte. Einerseits gibt es diese sehr selektiven Zugriffe, dass sozusagen auch teilweise gar nicht groß auf das Video eingegangen wird und es ist erst nur kommentiert wird, gerne auch mit Emojis oder Daumen hoch, Daumen runter und das dann gar nicht weitergeht. Und andererseits diese stark affektive Bezugnahme, sehr emotionale Bezugnahme und die uns auch dazu veranlasst hat, sozusagen zu formulieren, dass Rap-Videos einfach schon Impulsgeber von Debattenkultur sind und ein ganz wichtiges kommunikatives Vehikel, um diese Spannungen der postmigrantischen Gesellschaft auch einfach zu verarbeiten.